Herzlich willkommen zurück bei Heute Couch, Morgen Strand. Inga Hoppenstedt ist mir zugeschaltet. Leider nicht aus Bali, aber das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, hallo Inga nochmal, grüß dich.
Hallo.
Ja, wir waren in unserer ersten Folge diese Woche in dem Geheimtipp Taiwan unterwegs. Wirklich völlig begeistert, hört da gerne rein.
Ja.
Jetzt bist du dann weitergeflogen von Taipei nach Den Pasar und das war schon ein echtes Highlight?
Ja, total. Also das war wirklich lustig, nicht nur für mich, der für irgendwelchen Blödsinn immer sehr zu haben ist, aber der Flieger von der Eva Air von Taipei nach Bali war ein Hello Kitty Flieger.
Nein!
Und ich meine, Hello Kitty ist in Asien echt noch irgendwie ein Thema und was uns halt alle echt begeistert hat, das haben die echt durchgezogen, das Thema. Ne? Also nicht nur, dass der Flieger von außen irgendwie Hello Kitty drauf hat. Nein, du hast auch schon eine Hello Kitty Bordkarte bekommen mit den ganzen Figuren drauf. Der Gepäckanhänger ist dann auch schon mit Hello Kitty und sowas drauf. Die Stewardessen haben im Flieger zwar grüne Schürzen und Halstücher um, aber auch mit Hello Kitty drauf. Das Sicherheitsvideo ist Hello Kitty. Die Spucktüte, das Besteck, also der Plastikbesteck mit Hello Kitty drauf. Servietten, Sets, Kartenspiele haben wir gekriegt. Alles Hello Kitty.
Krass. Das ist das volle Programm.
Das volle Programm. Und ja, das hat uns also schon irgendwie begeistert. Das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auch die, die keine Hello Kitty Fans sind oder sowas. Ja. Das war schon auch Taipei Airport. Da waren teilweise so auch das Gate Hello Kitty mäßig, wie Hello Kitty Busstop und all sowas. Also das ziehen die echt durch und war witzig. Nee, ich habe das irgendwie verpasst, wobei ich hatte da auf dem Rückflug ein bisschen länger Aufenthalt in München, habe mein Gepäck dann wiedergeholt, bevor ich weiter nach Zürich bin. Aber haben einige durchgecheckt und kannst dir dann aber auch später dann, ich weiß, ich bin schon fast wieder auf dem Rückflug hier, aber kannst dir dann vorstellen, wie die Leute geguckt haben, wenn du bei der Lufthansa in München eingecheckt hast, beim Boarding und eine Hello Kitty Boardkarte hast. Ne?
Natürlich. Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch eine Nummer, die einfach nicht nur mal so für 2 Wochen ist, sondern das ziehen die wahrscheinlich schon seit längerem durch, oder? Also
ja,
ist jetzt nicht eine Nummer, die also schon auf einen längeren Zeitraum angelegt, sagen wir, oder für immer.
Ja, vor der Pandemie war tatsächlich der Flieger ab Wien-Taipei, das war auch der Hello Kitty-Flieger. Und den haben sie, glaube ich, aber nicht mehr. Jetzt haben sie den anscheinend da irgendwie in Asien unterwegs. Also es war beide Strecken Hello Kitty und beide Strecken mega lustig, mega unterhaltsam. Und ein oder andere hat sich noch beim ersten Flug keine Hello Kitty-Boardkarte gehabt, sondern eine normale, hat er dann in der Lounge umtauschen lassen. Also weil, Entschuldigung, Hello Kitty, das musste dann sein.
Das wird ja eingerahmt zu Hause, das muss ja ein Erinnerungsstück.
Exakt, ja. Von Instagram oder ich weiß nicht was alles, mal ganz abgesehen oder im Status sowas, aber das hat natürlich, die fiel echt auf. Nicht nur wegen dem rosa Hintergrund, sondern wegen allen Figuren da irgendwie drauf, das war schon witzig.
Ja, wie clever, also direkt wieder eine Abverkaufsmöglichkeit, um da so zu sagen, ich will unbedingt mit diesem Flieger unterwegs sein.
Ja, gut.
Du brauchtest also eigentlich gar nicht, du konntest eigentlich schon wieder direkt da zurückfliegen, weil es war schon alles, war schon das Highlight und.
Nein, um Gottes Willen.
Bali!
Oh!
Wir haben ja auch schon häufiger privat gesprochen, so nach den Aufnahmen, wo ich gesagt habe, mir fehlt ja Bali noch und ich hatte es ja gebucht 2020 und dann, ja, leider ist da nichts draus geworden. Das heißt, jetzt es steht bei
23.
mir auch. Jetzt habe ich ja den Hinweis. Also jetzt weiß ich ja, ich fliege über Taipei ein, gehe dann rüber und das ist ja eine perfekte Route. Hat sich denn, ich will jetzt nicht die Frage stellen, hat sich jetzt Bali verändert, auch gerade so nach der Pandemie, da sind wir ja schon längst drüber hinweg, aber so dieses, also man hat ja schon von Bali auch öfters gehört, dass es sich wandelt, dass es wandelbar ist, weil es aufgrund der vielen, der hohen Nachfrage, der vielen Touristen, die dort sind, viele auch, die dort hingehen, ob es digitale Nomaden sind und einfach Menschen, die einfach diesen Lifestyle mögen an Bali, das weiß man ja mittlerweile. Das hat natürlich auch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, oder führt natürlich dazu auch, dass sich das Bild ab und zu mal so ein bisschen ändert. Ne? Hast du das irgendwie wahrgenommen? Du warst ja jetzt schon sehr häufig in Bali. Ist da irgendwie sowas feststellbar für dich oder ist es einfach noch dein Bali und es ändert sich einfach dahingehend, dass viele Orte auch neu erschlossen werden, ob es jetzt Canggu ist oder was auch immer, Lombok, ne? Also viele Fragen, schieß los und vielleicht erstmal so, hat sich das wieder gut angefühlt, auf Bali zu sein?
Total. Also das ist immer cool, immer spannend und tatsächlich reden wir auch eigentlich gar nicht von Bali, sondern wirklich, wie du es jetzt hier gesagt hast, es ist Canggu, wie auch immer die ganzen Ecken heißen, weil das macht einen riesen Unterschied auf Bali. Und ich denke, da ist im Moment eigentlich so, wo sich das Bild eher wandelt, dass einfach verschiedene Ecken, die vorher nicht so auf dem Schirm waren, jetzt präsent sind und jetzt einfach auch boomen. Also dass ein U-Boot voll ist, brauche ich dir nicht erzählen. Das war schon vor der Pandemie. Das hat dem keinen Abbruch getan, auch wenn die haben jetzt diesen Nachtmarkt da irgendwie neu gebaut, diesen Markt da mitten im Zentrum.
Ja.
Das hätten sie sich jetzt irgendwie sparen können, architektonisch, muss ich jetzt mal sagen. Das war letzte Mal, war das noch im Bau, das war jetzt mal auf. Das ist ja mal ein hässlicher Bau, der eigentlich da gar nicht rein. Aber drumherum immer noch mega schön. Ja, man ist nicht allein in U-Boot. Ja, U-Boot ist voll, aber U-Boot ist auch immer noch ein Stopp wert for a reason, sage ich jetzt. Ne? Also das macht da wirklich Sinn, auch länger zu bleiben, keinen Tagesausflug hinzumachen, weil wir haben schon mal Stau auf der Insel auf Bali. Da muss man das schon ein bisschen mit einplanen. Und es gibt einfach unheimlich viel zu tun. Also U-Boot ist halt ein toller Ausgangspunkt für alle möglichen Ausflüge. Aber auch U-Boot selber. Was aber zum Beispiel jetzt auch neu am Kommen ist und am Boomen ist zum Beispiel Seedemen. Das ist, sag ich mal, U-Boot vor 10, 20 Jahren. Da gibt's halt auch nur viele kleine Hotels, die bisher noch nicht auch viel mit Veranstaltern zusammengearbeitet haben. Da tut sich halt einiges und das ist jetzt, sag mal jetzt Juli, August, September, teilweise schwer, da überhaupt noch ein Zimmer zu kriegen, weil das, was da ist, eigentlich alles voll ist. Und genauso ist es auch auf den Inseln. Wir haben schon mal ein bisschen über Penida vor einem Jahr gesprochen. Das war da so,
Nusa Penida.
So ein bisschen, genau. Da tut sich halt wirklich viel. Und da bauen wir jetzt auch unser Portfolio fürs nächste Jahr auch aus, weil da jetzt immer mehr Hotels kommen, weil da eine höhere Nachfrage ist. Viele auch gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt tauchen wollen, ist vielleicht nicht unbedingt Bali die Destination, dann ist es wirklich Penida, Lemongan, also da dazwischen die Gegend. Ja. Backpacker waren da schon viel unterwegs, hatten das schon für sich entdeckt. Also da tut sich eigentlich viel. Ne? Und auch in Canggu ist schon relativ, ist auch jetzt einiges los. Uluwatu, sag mal, sind eher dann die Surfer noch unterwegs, aber es gibt da wirklich viele Ecken, wo eigentlich was passiert. Aber immer noch mit auf Bali-Style und Penida, Lembongan, die Inseln sind zwar separate Inseln, gehören aber zu Bali mit dazu und da ist es irgendwie genauso. Also das ist jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, wird jetzt alles hier riesig zubetoniert und dann verliert die Insel jetzt zu viel an Charme. Natürlich wird da gebaut, aber immer noch im Bali-Style, auch wenn das viele Inlandstouristen nicht so schön finden, die hätten gerne eher so das Moderne, weil die sagen, hey, komm, diesen Bali-Style oder diesen, das haben wir bei uns zu Hause im Dorf auch. Das ist das, warum die Europäer und die Australier halt immer nach Bali reisen. Also von daher hat man so von beiden Seiten dann irgendwie was. Ne? Aber nein, passiert viel, aber es macht Spaß, das zu sehen und ja.
Ich wollte das auch gerade sagen, also genau dieser Wandel ist ja auch, ich wollte es auch absolut positiv ausdrücken, weil genau das darf man eben dann nicht vergessen, ne? Dass man eben sagt, okay, das ist halt eine wunderschöne Insel, ich möchte den Vergleich jetzt nicht zu Mallorca ziehen, aber dennoch, Mallorca ist ja zum Beispiel auch eine Mega-Insel, wunderschön und deshalb natürlich so nachgefragt, bedeutet ja nicht, dass auf einmal sagt so, oh, da sind so viele Touristen, Overtourism, ist ja bei Bali auch immer ein Thema gewesen, Wasserversorgung, worüber wir schon in den letzten Folgen, wenn du da warst und wir über Bali gesprochen haben, jedes Mal diskutiert haben, aber das Schöne ist ja, dass man dafür Lösungen finden kann, ne? Und dass sich einfach die Gegend dann auch entwickelt. Und man darf ja auch überhaupt nicht vergessen, und deswegen sprechen wir auch immer darüber, dass es ja einfach mega schön ist und du eben auch den Einheimischen vor Ort somit ja auch hilfst, ne? Also Tourismus ist ja deren Haupteinnahmequelle, Hauptthema. Und ich glaube, das ist ja auch immer das, was man einfach nicht vergessen darf. Und deswegen sprechen wir von Wandel und Entwicklung. Und wenn du neue Bereiche, neue Hoods erschließt, auf dieser fantastischen Insel oder in den Gebieten, auf den Inseln, ja, mega. Und deswegen bist du da und sagst, hey, jetzt können wir auch dahin gehen, weil da tut sich was. So. Und das andere kann man natürlich auch angucken, weil jeder, der mal da war und allein nur von den Bildern, und ich surfe auch ein bisschen, Uluwatu will ich auf jeden Fall hin. Also da schaue ich mir an.
Ja, nein, das musst du auf jeden Fall machen. Und deswegen, wir sprechen halt wirklich auch im Süden, nicht von Strand, weil auch da gibt's Riesenunterschiede. Mhm. Von der Art des Strandes. Ich meine, wenn ich einen reinen Strandurlaub machen wollen würde, dann würde ich jetzt nicht nach Bali reisen, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also dafür ist das die falsche Destination. Aber du hast einfach da eine Mischung auf Bali von Strand, Natur, Kultur auf kleinem Raum, wo du halt überall schnell bist. Und in anderen Destinationen musst du halt mehr Strecke zurücklegen. Und die Kultur ist natürlich schon was Besonderes oder auch die Atmosphäre da. Ich meine, Bali-Style sprechen wir schon irgendwie auch von, das weiß jeder, also Bali ist anders als der Rest Indonesien und ja, Bali lebt vom Tourismus. Der Rest Indonesien ist halt, oder einige andere Ecken auch, aber Großteil Indonesien lebt vom Öl oder sowas, die brauchen den Tourismus nicht, Bali schon. Und von daher, auch wenn sich da viel tut, viel entwickelt, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt schlecht für die Insel ist, sondern einfach auch den Leuten dort hilft und gut tut. Und wir haben halt auch, als wir jetzt unterwegs waren, wir haben natürlich jetzt nicht nur Hotels irgendwie angeguckt, wir waren auch mit dem E-Bike unterwegs in den Reisterrassen. Das hat irgendwie mega Spaß gemacht. Dann gibt's halt viel auch diese Eco-Villages, wo man halt, wo die Dörfer, die Dorfgemeinschaften einfach auch sagen, hey, wir sind stolz auf das, was wir haben, wie wir leben und würden das ganz gerne weitergeben. Und wir waren zum Beispiel da auch, wenn man sich das anguckt, wie sie leben, ist es halt unheimlich spannend. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder alleine in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, sondern die haben eher so eine Art Compounds und so einen kleinen mit Mauern abgeschlossenen Bereich, wo einfach mehrere Häuser sind und die ganze Familie dann auf Bali auch wohnt. Und wir waren jetzt in einem Compound, da sind irgendwie 39 Mann gehören da zur Familie und dann sieht man auch, der hat so und so viele Söhne und Kinder oder so. Das ist, wie ich sage, steht alles vorne schon an der Tür, dass man weiß, worauf man irgendwie trifft. Aber sich das mal anzugucken, wie die leben, wie da so das System ist, auch mit dem Tempel und Küche und sowas. Und dann haben die da auch ein bisschen Bauernhof noch mit dran zum Teil. Und da kann man halt auch wunderbar zum Beispiel auch Kochkurse oder sowas machen. Das, was wir gemacht haben. Und da haben wir echt mit den Leuten da bei denen zu Hause gekocht und haben da einen riesen Spaß gehabt und war dann auch wieder, ja, gab wieder viel zu essen und nicht nur, weil wir selber gekocht haben, sondern weil einfach die Küche auch leider lecker ist. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen unser geflügeltes Wort, leider lecker. Weil du einfach jeden Tag, du frühstückst super, du hast ein mehrere Gänge-Menü, etwas gesagt, mittags, abends nochmal, also eigentlich kannst du schon gar nicht mehr, ja. Aber dann ist es einfach so leider lecker, dass ja, weiter geht das, ne?
Geht noch ein, ja, das kenne genau. Ich. Wenn es so schmeckt, dann funktioniert es dann immer noch.
Ja, und das war halt, weil die sind da, wo wir selber gekocht haben, also das war mega und war eine tolle Erfahrung. Aber auch, jetzt muss ich mal sagen, hier das im Interconti Jimbaran, das Frühstücksbuffet, ganz großes Kino. Also das war wirklich der Wahnsinn. Und war ja mit Reisebüro-Expedienten unterwegs, die auch schon wirklich viel unterwegs waren und viel gesehen haben und die gesagt haben, entweder das war Number One worldwide oder unter den Top 3. Also das war wirklich ein großes Kino. Und Emilia Bali, Entschuldigung, da kriege ich mein Cappuccino nach dem Mittagessen und da ist dann mein Foto drauf, ne? Also, weil die so eine Selfie-Coffee-Maschine haben. Also so kleine Sachen hast du halt dann da auch irgendwie. Aber dann auch wieder das Local Food und es schmeckt einfach alles. Und man muss einfach da ein bisschen mal durchprobieren, ne?
Ja, diese regionalen Produkte und ich will das Thema jetzt nicht überpenetrieren, aber weil du es auch gerade angesprochen hast mit den Eco-Lodges, Eco-Unterkünften, die Nachhaltigkeit ist ja genau das, was uns beschäftigt, was den Tourismus beschäftigt und dass du es dann auch schaffst auf so einer Insel, die sehr nachgefragt ist, dann auch genau die Themen umzusetzen und genau das anzubieten, weil du dann weißt, dass das sowohl der Insel, der Umwelt, der Natur als auch dann den Menschen gut tut, ja, ist ja genau der richtige Weg. Und das wollen wir ja auch immer herausstellen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ja,
ja.
Und ja, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, das ändert sich auch alles, aber das kann nicht von heute auf morgen passieren. Braucht man auch finanzielle Mittel zu, wissen wir alles, aber es ist dieser Weg, der angefangen hat und dieses Bewusstsein ist dafür da und das ist einfach schön.
Ja, und das muss man einfach auch ganz klar sagen. Ich meine, da brauchen wir jetzt uns auch hier nichts vormachen. Müll ist ein Thema in Indonesien oder in vielen Ländern in Asien. Ich meine, in Indonesien, den verkaufen wir auch unseren Müll und schiffen den dahin und was alles von den Schiffen dann auch mal gerne runtergeschmissen wird oder auch das Umweltbewusstsein da. Das ist in einigen Ecken ausgeprägter als in anderen, aber man arbeitet dran, man ist unterwegs, aber auch gerade die Hotels, die haben dann sind da ganz anders sensibilisiert für und sensibilisieren aber auch ihre Mitarbeiter dafür. Aber es ist halt, wir sind hier in einer Gesellschaft, wo wir einfach schon lange mit Mülltrennung zu tun haben und mehr damit aufwachsen. Ja, da sind sie einfach noch ein bisschen hinterher, aber sie sind dabei. Und wie gesagt, ja, in vielen Ecken haben sie einfach schon auch das Verständnis dafür und sind da, ich meine, die merken das halt auch, die arbeiten halt auch viel mit der Natur, sind auch viele Bauern auf dem Feld oder sowas, die wissen auch schon, was da irgendwie denen gut tut und was halt nicht, ne?
Ja, absolut, klar. Absolut. Okay, ich habe noch gar nicht gefragt, wie lange ihr überhaupt auf Bali gewesen seid?
Da waren wir echt nur 4 Nächte. Das war wirklich auch so ein kleiner Kurztrip. Wir sind dann späten Nachmittag gelandet und haben da erstmal schön eine Welcome-Massage im Hotel gehabt, war auch irgendwie nett. Dann schön wieder Abendessen, es war Stress, kann dir sagen. Und nächsten Tag, das war auch ganz witzig, hatte ich den Kollegen nicht erzählt, es gibt auf Bali so VW-Kübelwagen, nennt sich das, so ganz kleine alte so Geländewagen, auch als Cabrio kann man bei uns das Dach auch hochklappen.
Aha.
Und die haben uns dann abgeholt, 2 Mann ein Auto, und das macht einen unheimlichen Spaß, wenn man mit den Fahrzeugen da durch die Gegend flitzt, über die Insel flitzt, und dann bist du auch ein bisschen so off the beaten track, kannst auch dann durch die Reisfelder, durch die Natur irgendwie fahren. Also das hat irgendwie schon mehr Spaß uns allen gemacht. Und ja, und da waren wir halt unterwegs dann noch ein bisschen auch noch am Kochen und oben U-Boot war mal, wie gesagt, E-Bike-Tour mit den Reisterrassen. Also ja, es gab halt wirklich viel zu tun in den paar Tagen. Uns wurde überhaupt nicht langweilig. muss natürlich auch noch ein bisschen Freizeit in U-Boot irgendwie haben, damit da einfach jeder auch mal selber ein bisschen Zeit hat, da irgendwie durchzuschlendern oder ein bisschen Vibe dazu haben. Oder ich meine, mein Gott, wenn sie einfach schöne Zeit am Pool haben wollen, dann ist es auch in Ordnung.
Ja.
Ist dabei auch mal irgendwie ganz nett.
Was hast du dir mitgenommen aus Bali? Ein Traumfänger? Irgendwas, was du... Ich schätze... Kaffee. Ah ja. Das macht Sinn.
10 Kilo Kaffee. Also ich hatte wirklich jetzt nicht so viel Zeit für irgendwie große Shoppingtouren tatsächlich. Aber in U-Boot bin ich Kaffee kaufen gewesen. Das ist was...
Machst du immer dort?
Ja, tatsächlich. Das weiß da der eine Hotelier, der weiß das auch, dass ich sehr, sehr gerne Kaffee da mitnehme. Der hat mir dann auch schon mal gleich, ich glaube, weiß ich nicht, 2 Kilo oder sowas Kaffeebohnen mitgegeben. Auch wenn der zu uns ins Büro kommt, der bringt immer alle möglichen Kaffeebohnen mit, weil er weiß, wir alle lieben den Kaffee, den er da mit am Start hat und den er besorgt. Und halt von der lokalen Kaffeerösterei, die bauen halt auch auf Bali an. Und das ist auch Bali Kopi. Also Kopi ist Kaffee. Bali Kopi ist so ein bisschen so eine spezielle Art. Da ist unten auch so, setzt sich dann auch der Kaffee ab. Der ist ein bisschen stärker.
Ja.
Aber das ist, das gehört da zum Lebensgefühl mit dazu. Also wenn man unterwegs ist, es gibt überall einen Kaffee und dafür nimmt sich da auf Bali jeder Zeit. Für jeder Balinese zelebriert da seine Kaffeepausen. Von daher, die haben unheimlich vielen Kaffeeanbau, viele lokale Kaffeeröstereien. Von daher absolut super, cool. Und immer ein Mitbringsel wert. Und
okay,
da wusste ich nur auch, wo ich ganz gezielt hingehen muss, kann. Und da musste ich dann für mich und meine Kollegen dann glatt ein bisschen was einkaufen.
Das heißt, du planst...
Also ich glaube ich nachher fast 5 Kilo Kaffee dabei.
Ich wollte gerade sagen, du planst, musst du mehr Kilo auf dem Rückflug dann einplanen schon. Ne?
Also du, tatsächlich, also um jetzt nochmal, also muss ich jetzt wirklich immer wieder Eva nennen, I'm sorry, aber da ist im günstigsten Eco-Tarif 2x23 Kilo Freigepäck dabei.
Für eine Person?
Ja.
Zweimal? Hä? Toll.
Das bringt dich vorwärts. Ne?
Das bringt
dich auch als Taucher, Surfer oder sowas. Also ich meine, das kannst du alles damit
Kaffee Junkie.
Ja. So sieht's aus.
Bringt dich daher. Krass. Nochmal, ein Chapeau, ja? Also toll. Ja. Diese Folge ist jetzt nicht gesponsert von EVR, aber ihr könnt euch gerne bei den FDI-Kollegen melden. Na, aber ist doch schön, ja. Wenn es toll ist, dann muss man das sagen. Wenn es nicht toll ist, dann erwähnen wir es auch erwähnen. Also
diese Mehrkilo, das war Bombe.
Ja.
Also
krass.
Ne, kann toll. Ich jetzt nur empfehlen.
Und dann wieder mit dem Kaffee in den Hello Kitty Flieger eingestiegen und dann habe ich das richtig verstanden, zurück nach Taipei und von dort dann nach Deutschland wieder? Oder wie war
genau.
Der?
Ja. Genau, ja, es ist halt, wir sind mit EVR geflogen. EVR, das Drehkreuz ist Taipei, das heißt, es gehen alle Flieger nach Taipei und von da aus werden sie weiter verteilt. Und so sind wir auch den Rückweg über Taipei dann zurück. Und auch da, also wir hatten, glaube ich, waren da irgendwie noch ein bisschen später unterwegs, aber hatten da irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden oder sowas, war jetzt da die Transitzeit, wo einige dachten, völlig easy, völlig entspannt. Deswegen auch, was ich vorhin sagte, mit 2-3 Stunden Transitzeit in alle Destinationen, wirklich entspannt möglich. Das ist jetzt nicht wie ein Frankfurt Flughafen oder sowas wie Frankfurt, wo du dann echt denkst, muss ich noch ein bisschen mehr Puffer einplanen. Das ist da wirklich total entspannt und kurze Wege, easy. Mhm. Ja. Also haben wir das auch nochmal live erlebt und sind dann entspannt in München gelandet.
Ach, das klingt nach einem tollen Trip. Vielen Dank, dass du uns davon berichtet hast, liebe Inga. Wir sind am Ende. Gerne. Wir könnten jetzt die dritte Folge wäre geil, wenn wir irgendwo noch weiterhin geflogen wären. Ne? Also, weiß nicht, wir könnten noch über München sprechen, über Zürich, aber wir bleiben lieber in Asien, würde ich mal sagen.
Ja. Wir machen das nächste Mal noch wieder ein bisschen was anderes in Asien.
Ja.
Vielleicht all over Taiwan so ungefähr.
Ja. Oh, das wäre toll. Genau. Freue ich mich drauf. Ja. Und dann ist die Sani auch wieder dabei, weil die ist ja auch immer auf der Suche nach neuen Destinationen, nach Geheimtipps und die hast du hier mehrfach rausgeballert. Also, bis bald, Inga. Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Gerne. Bis dann. Ciao.
Ciao.